Bonjour, salut und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen und wahrscheinlich auch extra langen Ausgabe von Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie.
Und mein Name ist Jennifer und schön, dass ihr wieder bei uns seid. Heute haben wir ein echtes Schwergewicht für euch vorbereitet. Wir richten unsere europäische Antenne auf ein Bundesland im Nordosten Deutschlands, das landschaftlich wunderschön ist, politisch aber gerade vor einem gewaltigen Beben steht. Es geht heute um unser wunderschönes Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ganz genau, denn am Sonntag, dem 20. September 2026, wird hier ein neuer Landtag gewählt. Und ja, wir als europapolitischer Podcast fragen uns natürlich wie immer, was bedeutet das eigentlich so im Großen? Wie viel Brüssel steckt in Schwerin? Wie viel Europa beeinflusst den Landtag? Und ja, wie wird der Ausgang dieser Wahl die europäische Politik auch vielleicht prägen?
Viele Hörer denken ja vielleicht, Mensch, eine Landtagswahl in MV, das ist doch reine Regionalpolitik, Windräder, Kitas, Küstenschutz. Aber weit gefehlt, die Fäden zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und dem Brüsseler Europaviertel sind extrem eng gespannt.
Ja, unser Fahrplan für heute ist auch wirklich vollgepackt. Wir versuchen das mal so in 5 Teile zu unterteilen. Im ersten legen wir so das Fundament fest, also was ist der Landtag eigentlich genau, wie arbeitet er im Schweriner Schloss und ja, auch welche verfassungsrechtlichen Besonderheiten gibt es dort. Im zweiten Teil nehmen wir die Brüsseler Brille so in Anführungszeichen zur Hand, also wir schauen uns die Gesetzgebung an, wir erklären auch ganz konkret den Unterschied zwischen ja EU-Verordnung und EU-Richtlinien und wie diese halt dann schlussendlich auch in Schwerin landen. Dann in der Mitte, der dritte Teil, da machen wir so einen tiefen Sprung in die Wahladministration. Also wie läuft die Wahl am 20. September dann überhaupt eigentlich ab? Von der Barrierefreiheit über Sonderregeln für ja vielleicht auch wohnungslose Menschen bis hin zur Wahlwerbung. Also das ist auch ein spannendes Regelwerk, was uns da erwartet. Und im vierten Teil, da knöpfen wir uns die Parteien vor. Wer regiert aktuell? Wer sind die Spitzenkandidaten und was steht in dem Programm? Vor allem aber auch, für uns natürlich auch immer sehr wichtig und interessant, wie viel Europa steckt denn überhaupt in den Entwürfen der Parteien? Und im fünften Teil, da wird es dann hochdramatisch. Wir analysieren nämlich die aktuellen Umfragen, vergleichen sie auch mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2021 und dann ja gucken wir mal so uns die spannende Koalitionsmathematik an. Vielleicht Spoiler vorweg, vielleicht auch kein Spoiler, weil ich glaube, dass die aktuelle Regierung gewaltig wackelt, das haben wir alle schon mitbekommen.
Also schnallt euch an, holt euch einen Kaffee oder Tee oder Matcha Latte, wie ihr möchtet, dann lasst uns auch direkt einsteigen. Amelie, nimm uns doch bitte mal mit nach Schwerin. Wenn wir über den Landtag sprechen, worüber reden wir da genau?
Ja, gerne. Also fangen wir mal mit dieser verfassungsrechtlichen Definition an. Denn laut Artikel 20 der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern ist der Landtag die gewählte Vertretung des Volkes, also ist das oberste Verfassungsorgan des Landes und stellt halt die Legislative dar, also die ja gesetzgebende Gewalt. Und die Exekutive, die ausführende Gewalt, das ist die Landesverwaltung, die von der Landesregierung dann geführt wird. Also der Landtag, der wird für eine reguläre Wahlperiode auch von 5 Jahren gewählt und derzeit, also die Folge kommt ja Ende August jetzt raus, befinden wir uns doch in den letzten Zügen der 8. Wahlperiode.
Und das Parlament tagt an einem der spektakulärsten Orte, die man sich wohl vorstellen kann, im Schweriner Schloss. Ich weiß noch damals, meine Eltern haben sich deswegen richtig doll aufgeregt, dass Schwerin nur wegen des Schlosses Landeshauptstadt geworden ist. Mir persönlich ist es wurscht, Hauptsache, ne, schönes Schloss. Ich finde es richtig hübsch.
Ich mag das Schloss auch sehr gerne. Also jedes Mal, wenn ich in Schwerin bin und da irgendwie lang fahre, dann ich gucke mir das super, super gerne an. Wie gesagt, das Schloss ist wunderschön. Aber es ist natürlich nicht nur wunderschön, sondern es ist auch verfassungsrechtlich absolut einzigartig in Deutschland. Vielleicht wussten es einige nicht. Artikel 20 der Landesverfassung legt nämlich auch fest, Sitz des Landtages ist das Schloss Schwerin. Also das ist einmalig so in der Bundesrepublik. In keinem anderen Bundesland ist der Parlamentssitz dann schlussendlich so explizit in der Verfassung halt auch festgeschrieben. Das ist wirklich nur bei uns so.
Ja, das Schloss hat ja auch eine bewegte Geschichte. Früher war es über lange Zeit der Sitz der mecklenburgischen Herzöge. Bis 1857 gab es einen 13-jährigen gewaltigen Umbau. Aber während der DDR-Zeit sah das ganz anders aus, oder?
Ja, also zu DDR-Zeiten wurde das Schloss nicht als Landtag genutzt, sondern diente halt vor allem als Museumsstätte. Der Grund dafür, der lag im ja sozialistischen Staatsaufbau der DDR. Also der sah halt damals schlichtweg keine einzelnen Bundesländer mit eigenen souveränen Parlamenten vor. Und halt erst mit der ja Wiedervereinigung wurde das Schweriner Schloss dann halt auch wieder zum offiziellen Sitz des Landtages. Und auch noch ein ganz, ganz toller Meilenstein, den wir hier auf jeden Fall auch erwähnen möchten. Seit dem Jahr 2024 gehören das Schloss und auch der ja, malerische Schlossgarten offiziell zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Oh, das ist ja wirklich ein herrlicher Arbeitsplatz für die Abgeordneten. Aber wie ist der Landtag eigentlich strukturiert? Wie viele Menschen arbeiten dort?
Laut Gesetz hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eine Mindestgröße von 71 Abgeordneten. Im aktuellen 8. Landtag sitzen jedoch durch halt ja Überhang und ja auch Ausgleichsmandate insgesamt 79 Abgeordnete und diese teilen sich derzeit auf 5 Fraktionen auf.
Apropos Fraktion, das ist ja ein wichtiger Begriff. Was genau ist das und wer darf eine bilden, Amelie?
Also eine Fraktion ist so ein Zusammenschluss von Abgeordneten. Nach der Geschäftsordnung des Landtages muss eine Fraktion aus mindestens 4 Mitgliedern derselben Partei, ja, oder politischen Vereinigung oder auch Listenvereinigung bestehen. Und geführt wird diese dann halt auch vom Fraktionsvorsitz. Und es wird auch eine, ja, parlamentarische Geschäftsführung gewählt, die die parlamentarische Arbeit dann schlussendlich koordiniert. Wichtig für Hörer und Hörerinnen, ja, in Deutschland gibt es keinen rechtlichen Fraktionszwang. Also die Abgeordneten, die sind frei. Allerdings gibt es eine sogenannte Fraktionsdisziplin. Also das heißt, man bemüht sich intern dann um eine gemeinsame Haltung, um im Plenum dann natürlich auch geschlossen auftreten zu können.
Du hast gerade das freie Mandat erwähnt. Das ist ja ein ganz zentraler Pfeiler unserer parlamentarischen Demokratie, richtig?
Ja, absolut. Das ist im Abgeordnetengesetz geregelt, das den rechtlichen Status der ja, Parlamentarier definiert. Der zentrale Grundsatz lautet freies Mandat. Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur in ihrem ja, Gewissen unterworfen, an ja, keinerlei Aufträge oder Weisungen gebunden und können nicht vorzeitig abberufen werden. Das Abgeordnetengesetz, das stolz zu 60 Paragraphen umfasst, regelt da auch ihre ja, finanzielle Unabhängigkeit. Also sie erhalten eine Entschädigung, die sogenannten Diäten, sowie Kostenpauschalen für Büros, Übernachtungsgelder, Fahrkosten, Rentenregelungen. Das ist da alles so mit drin. Und das soll dann halt auch sicherstellen, dass sie unbeeinflusst von finanziellem Druck arbeiten können.
Und wie sieht denn so ein Arbeitsjahr eigentlich aus von einem Abgeordneten?
Also es gibt etwa 30 Sitzungswochen pro Jahr. In diesen Wochen sind die Abgeordneten für mindestens 9 Wochen mit je 3 ja, Sitzungstagen direkt im Landtag in Schwerin präsent. Das eigentliche, ja, nennen wir es mal Schaufenster des Parlaments, das ist das Plenum, also die Vollversammlung aller Abgeordneten. Hier werden dann die Reden gehalten, die Debatten werden geführt oder halt auch verbindliche Entscheidungen dann getroffen. Und das Ganze dient der Öffentlichkeitsfunktion des Landtages. Also es soll auch irgendwie eine maximale Transparenz für eben die Bürger und Bürgerinnen schaffen.
Aber die eigentliche Detailarbeit, die findet doch hinter den Kulissen statt, oder?
Ja, exakt, in den Ausschüssen dann. Das sind dann diese fachlichen Arbeitsgremien des Landtages, die bereiten die Entscheidung des Plenums vor oder entlasten es halt auch fachlich. Und ja, schon 2 Wochen vor den eigentlichen Plenarsitzungen treffen sich dann diese Fachausschüsse zur Sitzungsvorbereitung. Und da unterscheiden wir auch zwischen ständigen Ausschüssen, zwischen Sonderausschüssen, aber auch Untersuchungsausschüssen.
Welche ständigen Ausschüsse gibt es denn im Schweriner Schloss?
Da gibt es eine ganze Reihe. Zum einen den Petitionsausschuss, den Innenausschuss, den Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss, Agrarausschuss, Bildungsausschuss, Sozialausschuss und natürlich aber auch ganz wichtig für uns Götterfunken, den Wissenschafts- und Europaausschuss. Ja, da kommen halt auch jetzt, wie gesagt, alle Abgeordneten oder die ganzen Abgeordneten aller Fraktionen zusammen und beraten dann ganz konkret über die Gesetzesvorlagen.
Aha, und wer repräsentiert das Parlament nach außen und leitet diese ganzen Prozesse?
Das ist das Präsidium. An der Spitze steht die Landtagspräsidentin. Aktuell ist das Birgit Hesse. Sie ist also die oberste Repräsentantin des Landtages, leitet die Sitzung, führt die Geschäfte, übt das Hausrecht aus und auch die Ordnungsgewalt im Schloss und empfängt natürlich auch Staatsgäste. Unterstützt wird sie ja von Vizepräsidenten und dem Ältestenrat.
Der Ältestenrat, das klingt immer so ein bisschen nach alten weißen Männern, die im Geheimen tagen. Ist das wirklich so?
Nee, nicht ganz. Also der Ältestenrat, der besteht aus, ja, der Landtagspräsidentin, den Vizepräsidenten und jeweils einer Vertretung der einzelnen Fraktionen. Sie tagen tatsächlich nicht öffentlich. Ihre Aufgabe ist es, die Präsidentin zu unterstützen und vor allem auch zwischen den Fraktionen eben auch zu vermitteln, zum Beispiel wenn es um die Tagesordnung der Sitzung geht oder die Besetzung von ja, Ausschussvorsitzenden auch. Und dann gibt es auch noch den Alterspräsidenten, das ist das älteste Mitglied des neu gewählten Landtages. Vielleicht auch nochmal ein kurzer Fakt zwischendurch, Ältestenrat heißt nicht automatisch, dass die Mitglieder auch alle alt sein müssen. Auch nochmal ganz wichtig. Und auch nicht, dass es Männer sein müssen. Auf jeden Fall nochmal zum ältesten Mitglied, also dem Alterspräsidenten. Der eröffnet die allererste Sitzung nach einer Wahl und leitet sie halt auch so lange, bis die neue Landtagspräsidentin dann offiziell gewählt ist. Und im aktuellen Landtag ist das Horst Förster von der AfD.
Aha. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass es in der Landesverfassung eine ganz besondere sprachliche Förderung gibt?
Meinst du plattdeutsche Sprache? Mhm. Ich verstehe die auch noch witzigerweise ein bisschen. Ich kann sie selbst nicht sprechen, aber mein Opa und mein Vater haben mit mir manchmal plattdeutsch geredet. Deswegen finde ich das irgendwie umso schöner. In Artikel 16 Absatz 2 der Verfassung ist halt eben festgelegt, dass die niederdeutsche Sprache gefördert werden soll. Und deshalb gibt es sogar eine offizielle plattdeutsche Ausgabe der Verfassung, die ich... Jetzt wird's peinlich, ne? Also ich verstehe es, aber ich kann es nicht sprechen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Die Verfassung von das Land Mecklenburg-Vorpommern.
Wie cool ja. ist das denn?
Mein Vater hat auch immer gesagt, wenn ich nicht zugehört habe, kurzer Funfact, Hess Hüt. Immer wenn ich nicht zugehört habe, Hess Hüt. Also hast du gehört, weil ich habe halt nie zugehört, wenn meistens, wenn ich Ärger bekommen habe, so leichten Ärger, Hess Hüt.
Ja, mehr als dat und wat kann ich auch nicht. Deswegen, dat ist richtig cool und ist doch mal was Schönes für Nordosten und wirklich auch ein starkes Fundament. Aber gut, wir wollen nun die europapolitische Brille aufsetzen. Amelie, welche Aufgaben hat der Landtag im Bereich der Gesetzgebung und wie greift da das europäische Recht ein?
Grundsätzlich hat der Landtag so vier Kernaufgaben. Zum einen die Gesetzentwurf, Beratung und Gesetzgebung. Dann haben wir aber auch die Kontrolle der Landesregierung und der Landesverwaltung. Punkt 3 ist so der Beschluss des Landeshaushalts, also das sogenannte Budgetrecht. Das Haushaltsrecht gilt halt auch als eines der wichtigsten Instrumente des Parlaments und alle 2 Jahre wird halt ein Haushaltsplan erarbeitet, der dann auch genau festlegt, wofür ja die Steuern der Bürger, Bürgerinnen ausgegeben werden, von Feuerwehr über Infrastruktur bis hin zu Schulen und Straßen. Und sagen wir mal, vierte Kernaufgabe, das ist so die Wahl der oder des Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin sowie anderer Spitzenämter wie der ja, Bürgerbeauftragten, der Mitglieder der Landes oder des Landesverfassungsgerichts und auch der Spitze des Landesrechnungshofs.
Zur Kontrolle der Landesregierung nutzen die Abgeordneten ja auch schriftliche Instrumente.
Genau, das sind die sogenannten kleinen und großen Anfragen. Die Abgeordneten haben umfangreiche Frage- und Auskunftsrechte gegenüber der Regierung, sorgt für Transparenz, deckt auch Missstände auf und auch die Bürger, BürgerInnen können sich da beteiligen. Neben Petitionen gibt es auch die Volksinitiative oder das Volksbegehren und den Volksentscheid. Und für eine Volksinitiative müssen beispielsweise 15.000 Wahlberechtigte unterschreiben und der Landtag muss sich dann innerhalb von 3 Monaten auch mit diesem Thema befassen.
Okay, und wie entsteht eigentlich so ein ganz normales Landesgesetz in Schwerin?
Das ist so ein strukturierter, mehrstufiger Prozess. Also alles beginnt mit einem Gesetzesentwurf. Dieser kann von der Landesregierung, einer Fraktion oder auch direkt aus der Bürgerschaft eingebracht werden. Dann folgt die erste Lesung im Landtag, also so eine Beratung des Entwurfs. Danach entscheidet dann das Plenum, welcher Fachausschuss sich dann federführend mit dem Thema befassen soll. Im Fachausschuss findet man dann die harte Detailarbeit, die findet da statt. Also es werden dann Experten, Expertinnen angehört, Argumente ausgetauscht und auch oft Änderungsvorschläge noch eingearbeitet. Und am Ende der ja, Ausschussberatung steht dann eine offizielle Beschlussempfehlung für den gesamten Landtag. Dann folgt eine zweite Lesung im Plenum, bei der die Ausschussergebnisse dann auch schlussendlich diskutiert werden und schließlich die Abstimmung. Und wird dann das Gesetz angenommen, wird es halt von der Ministerpräsidentin und dem zuständigen Fachminister unterschrieben, im Gesetzesblatt veröffentlicht und tritt dann damit in Kraft. Also es ist schon ein Prozess.
Jo, dauert eine Weile, ne? Auf jeden Fall. Aber gut, jetzt müssen wir mal die Grenze ziehen zwischen dem, was der Landtag in Schwerin entscheidet und dem, was der Bundestag in Berlin beschließt. Da gibt es im föderalen Deutschland eine strikte Aufteilung.
Ja, der Landtag entscheidet über alle Bereiche, die laut Grundgesetz nicht explizit dem Bund zugeordnet sind. Wir können ja mal so ein kleines Quiz machen, vielleicht, um das so zu verdeutlichen. Ich kann dich ja mal ein bisschen was fragen. Und du sagst einfach, meinst du, das ist ja Land oder Bund?
Okay, ich
So,
gebe mein Bestes.
was würdest du sagen, wer entscheidet über die Anzahl der Klassenstufen bis hin zum Abitur? Also ob man irgendwie nach 12 oder nach 13 Jahren das Abi macht. Was meinst du?
Das ist der Landtag. Ich glaube, Bildung ist in Deutschland klassische Ländersache, ja.
Das ist richtig. Tatsächlich entscheidet das der Landtag eben, ja, das ist absolut richtig. Zweite Frage, und unsere Zuhörer, HörerInnen sind natürlich auch gerne eingeladen, mitzuraten. Was meinst du denn, wer entscheidet über so, ja, die Befugnisse und Rechte von Sicherheitsbehörden wie der Landespolizei?
Ja, das entscheidet auch der Landtag. Das Polizeirecht ist Ländersache, genau.
Ja, ist, glaube ich, auch easy. Also Landespolizei ist, glaube ich, relativ einfach zuzuordnen. Kommen wir mal zum Kernkraftwerk in Lubmin. Ob das wieder in Betrieb genommen werden soll, beispielsweise.
Oh ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, das entscheidet der Bundestag in Berlin. Kernenergie fällt unter die Bundeskompetenz.
Auch komplett richtig. Und was meinst du, wie sieht es so mit der allgemeinen Migrationspolitik
Auch der
aus?
Bundestag auf Bundesebene.
Ja,
Ja, das ist.
perfekt gelöst, perfekt gelöst. Aber deswegen bist du ja auch hier bei uns.
Ja.
Jetzt kommt aber, hochbegabt, ja, wir
Hochbegabt,
hatten das Thema vorhin.
hochbegabt.
Jetzt kommt aber die Masterfrage für unsere europapolitischen Ohren. Was ist denn mit der Gesetzgebung der Europäischen Union? Wie kommt Brüssel nach Schwerin?
Oh, okay, jetzt wird's spannend. In Europa unterscheidet man im Wesentlichen zwischen zwei großen Formen von Rechtsakten, Verordnungen und Richtlinien sind das.
Genau, also eine EU-Verordnung, die gilt sofort und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und ist vollständig verbindlich und muss nicht erst in irgendwie nationales Recht umgesetzt werden. So ein klassisches Beispiel dafür ist die Datenschutzgrundverordnung des DSGVO. Da hatte der Landtag in Schwerin keinen Spielraum. Das gilt halt einfach direkt.
Aber bei einer EU-Richtlinie ist das ganz anders, oder?
Ja, also eine Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten nur so eine bestimmte oder ein bestimmtes Ziel und auch Mindeststandards vor. Wie dieses Ziel dann konkret erreicht wird, das entscheidet jedes Land dann immer noch selbst. In Deutschland bedeutet das dann, die Umsetzung in ein nationales Gesetz erfolgt nach der internen Zuständigkeit. Also wenn die Richtlinie jetzt ein Thema betrifft, das in Kompetenz des Bundes fällt, zum Beispiel das Arbeitsrecht oder auch Umweltrecht, dann beschließt der Bundestag das Gesetz, ganz, ganz klar. Aber wenn die Richtlinie in Bereiche fällt oder Bereiche betrifft, die in die Kompetenz der Bundesländer dann wieder fallen, wie jetzt eben Bildungswesen oder auch Polizei, Teile des Baurechts, dann muss der Landtag in Schwerin ein eigenes Landesgesetz erlassen, um halt eben diese EU-Vorgaben auch umzusetzen.
Das heißt, der berühmte Merksatz, EU beschließt, Mitgliedstaaten setzen um, bedeutet im föderalen Deutschland, dass der Landtag in Schwerin ganz oft als lokaler Gesetzgeber für europäische Ideen fungiert.
Genau so ist es. Also der Europaausschuss im Landtag, der prüft diese Vorlagen ganz genau. Und wenn man also im Landtag sitzt, dann hat man ständig mit EU-Recht zu tun, ob man will oder nicht. Ja, das ist so europäische Integration in der täglichen Praxis, könnte man sagen.
Das ist wirklich faszinierend. Aber bevor wir zu den politischen Parteien kommen, lasst uns im dritten Teil gerne mal ein Thema beleuchten, das oft zu kurz kommt, aber für das Funktionieren unserer Demokratie überlebenswichtig ist. Die Wahladministration. Wie läuft diese Wahl am 20. September 2026, eigentlich rein technisch ab?
Da gibt es präzise Regeln, die im Landes- und Kommunalwahlgesetz und auch in der entsprechenden Wahlordnung verankert sind. Fangen wir beim Termin an. Also die Wahl findet turnusmäßig frühestens 58 und spätestens 61 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode statt. Da sich der aktuelle 8. Landtag am 26. Oktober 2021 ja konstituiert hat, erstreckte sich dann dieser gesetzliche Zeitkorridor vom 26. August bis zum 26. November diesen Jahres. Und die Landesregierung hat dann am 29. Juli 2025, also letztes Jahr, den 20. September diesen Jahres 2026 als offiziellen Wahltag festgelegt und natürlich auch einen Sonntag, wie es das Gesetz so vorschreibt.
Ja, und wer darf eigentlich alles wählen gehen? Wer ist alles wahlberechtigt?
Das sind alle Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Das ist wichtig. Für das aktive Wahlrecht wurde das Alter auf 16 gesenkt. Zudem muss man seit mindestens 37 Tagen auch seinen Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben oder sich dort ja gewöhnlich aufhalten und darf nicht durch ja einen Richterspruch vom Wahlrecht irgendwie ausgeschlossen sein.
Okay, und was ist mit Menschen, die wohnungslos sind? Haben die kein Wahlrecht?
Doch, natürlich, also das Gesetz schützt ihr Wahlrecht explizit. Wohnungslose Menschen können bis zum 23. Tag vor der Wahl, und jetzt können wir alle mitrechnen, das ist nämlich heute, der 28. August 2026, einen schriftlichen Antrag bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde stellen. Sie müssen dann sie müssen an Eides stattversichern, dass sie sich gewöhnlich im Wahlbezirk halt auch aufhalten, keine Wohnung im Bundesgebiet haben und halt auch nirgendwo anders im Wählerverzeichnis stehen. Dann werden sie eingetragen und können dann auch ganz normal wählen.
Ja, das finde ich gut. Das ist echt eine tolle Sache für die demokratische Teilhabe. Aber wann bekommen die Bürger eigentlich ihre Wahlbenachrichtigung?
Ja, die sollten wir jetzt, wenn die Folge rauskommt, alle schon haben. Spätestens bis zum 22. Tag vor der Wahl sollten oder müssen die Benachrichtigungen versandt werden. Also ja, heute oder morgen bis zum 29. August. Ja, wer bis dahin keine Post bekommen hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte schnell handeln. Man kann bis zum 16. Tag vor der Wahl bei der Gemeindewahlbehörde auch einen Antrag auf Berechtigung des Wählerverzeichnisses stellen.
Nun ist man ja am Wahlsonntag vielleicht im Urlaub, auf Korfu zum Beispiel, oder muss
Vielleicht
arbeiten.
ist man auch ganz doll verkatert, weiß das schon vorher. Vielleicht feiert man vorher Geburtstag oder so,
Wer
ne?
weiß das schon? Wie funktioniert denn da eigentlich die Briefwahl?
Also, die ist denkbar einfach, muss aber halt natürlich formgerecht beantragt werden. Man kann den Wahlscheinantrag schriftlich, per Brief, E-Mail, Fax, oder auch persönlich vor Ort stellen. Ganz wichtig, telefonische Anträge, die sind absolut unzulässig. Man muss den Antrag bis zum 2. Tag vor der Wahl, also Freitag, dem 18. September 2026, um 12 Uhr stellen, und die ausgefüllten Unterlagen müssen dann am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr bei der zuständigen Behörde eingegangen sein.
Ah, okay. Aber was passiert denn, wenn ich die Briefwahlunterlagen beantragt habe, sie aber gar nicht bei mir im Briefkasten landen? Kann ich dann gar nicht wählen gehen?
Keine Sorge, auch dafür gibt es eine Regelung. Wenn man wirklich glaubhaft versichert, dass die beantragten Unterlagen nicht zugegangen sind, kann man bis zum Tag vor der Wahl um 12 Uhr in der Gemeindewahlbehörde neue Unterlagen erhalten, und die alten verloren gegangenen Unterlagen, die werden dann für ungültig erklärt, um eine doppelte Stimmabgabe auszuschließen.
Okay, was ist denn eigentlich, wenn ich am Wahlsonntag plötzlich schwer erkranke, warum auch immer, und dann halt nicht ins Wahllokal gehen kann? Ist dann meine Stimme verloren?
Bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung kann man am Wahltag selbst noch bis 15 Uhr einen Wahlschein beantragen. Das kann auch eine bevollmächtigte Person mit einer schriftlichen Vollmacht erledigen, was natürlich ganz gut ist, wenn man wirklich krank ist, mag man ja auch nicht wirklich rausgehen. Man erhält dann die Briefwahlunterlagen direkt ausgehändigt, muss sie ausfüllen und dafür sorgen, dass sie dann bis 18 Uhr wieder in der Behörde eintreffen. Würde ich sagen, ist so echter administrativer Hochleistungssport am Wahltag selbst.
Okay, check. Ein weiteres wichtiges Thema, finde ich, ist die Barrierefreiheit. Wie wird sichergestellt, dass Menschen mit Behinderung wählen können?
Zum einen darf man sich eine Hilfsperson zur Unterstützung mitnehmen. Das kann eine Begleitperson sein oder auch ein Mitglied des Wahlvorstandes. Wichtig ist, die Hilfsperson darf selbst nicht für die Wahl kandidieren oder Vertrauensperson eines Wahlvorschlags sein. Also sie leistet auch nur technische Hilfe beim Ausfüllen. Die Entscheidung, die muss vom Wähler selbst getroffen werden. Und zum anderen gibt es auch so eine faszinierende Besonderheit auf dem Stimmzettel selbst. Die obere rechte Ecke jedes Stimmzettels, die ist abgeschnitten oder gelocht. Also das ist auch kein Fehler. Dadurch können zum Beispiel blinde oder sehbehinderte Menschen mit Hilfe von speziellen Stimmzettelschablonen dann den Stimmzettel auch selbstständig erfüllen, richtig einlegen und in der Wahlkabine geheim ausfüllen.
Ah, okay, das ist echt gut gelöst, finde ich. Dann können wir ja auch mal ganz kurz über den Stimmzettel sprechen. Wie sieht der eigentlich aus und wer steht wo?
Also jeder Wähler hat zwei Stimmen, die Erststimme und die Zweitstimme. Die Erststimme, die steht auf der linken Seite des Stimmzettels. Hier wählt man eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten im eigenen Wahlkreis. Mecklenburg-Vorpommern ist in 36 Wahlkreise eingeteilt und wer im Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt in den Landtag ein. Die Zweitstimme, die steht auf der rechten Seite des Stimmzettels. Hier wählt man die Landesliste einer Partei. Also die Stimme entscheidet über das prozentuale Mehrheitsverhältnis im Landtag und auch damit darüber, wie viele Sitze eine Partei dann insgesamt bekommt.
Okay, und wie wird die Reihenfolge auf den Stimmzettel festgelegt?
Auch das regelt Paragraph 22 des Wahlgesetzes ganz genau. Auf der rechten Seite stehen die Landeslisten der Parteien in der Reihenfolge der Stimmanteile, die sie halt bei der letzten Landtagswahl erreicht haben. Und neue Parteien schließen sich in alphabetischer Reihenfolge an. Die Kreiswahlvorschläge auf der linken Seite richten sich nach der Reihenfolge der entsprechenden Landeslisten.
Ah, okay. Und wer organisiert die ganze Wahl im Land eigentlich? Wer hat da den Hut auf?
Die oberste Instanz ist die Landeswahlleitung. Landeswahlleiter ist Dr. Christian Boden. Seine Stellvertreterin ist Margarete Neises-Klinger und die Leiterin der Geschäftsstelle im Statischen Amt in Schwerin, das ist Kerstin Lambrecht. Sie arbeiten mit dem Landeswahlausschuss zusammen und in den Landkreisen gibt es Kreiswahlleitungen und Kreiswahlausschüsse und in jedem einzelnen Wahllokal sorgt dann halt eben auch ein ehrenamtlicher Wahlvorstand mit einer Wahlvorsteherin oder halt eben einem Wahlvorsteher für den korrekten Ablauf. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt, wer selbst als Bewerber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag antritt, darf auf keinen Fall Mitglied in einem Wahlorgan sein. Das sichert dann eben auch diese Neutralität.
Und wie sieht es mit dem Wahlkampf aus? Ab wann dürfen die Plakate aufgehängt werden?
Also die Plakate, die sieht man jetzt schon überall. Die sieht man auch schon seit ein paar Tagen überall. Denn die Plakatierung im öffentlichen Raum darf 6 Wochen vor der Wahl stattfinden. Die Parteien müssen dafür eine Sondernutzungserlaubnis bei den jeweiligen Gemeinden beantragen. Die Gemeinden können die Plakate an bestimmten Orten aus vielleicht auch Gründen der Verkehrssicherheit oder des Ortsbildes auch untersagen. Und auch verfassungsfeindliche oder strafbare Inhalte sind natürlich verboten. Und am Wahltag selbst gibt es übrigens keine formale Bannmeile, aber es gibt ein striktes Beeinflussungsverbot unmittelbar am und im Wahlgebäude. Also da darf man also keine Flugblätter verteilen oder Wähler ansprechen und auch spätestens 2 Wochen nach der Wahl müssen alle Plakate wieder komplett aus dem Straßenbild verschwunden sein. Was ich hier aber auch immer zu diesen Plakaten sehr interessant finde, sobald die irgendwo hängen, du siehst halt schon, ich kann jetzt nur für Rostock sprechen, in Stadtmitte und auch KTV sieht man eigentlich keine AfD-Plakate.
Ist mir auch aufgefallen.
Sieht man nicht, ja. Ich glaube auch, weil die, zum einen kann das, wie gesagt, auch untersagt werden, aber zum anderen...
Die hängen auch immer ziemlich hoch, ne? Die AfD-Plakate, also die hängen am...
Ich glaube, es ist in der KTV, ist egal, wie hoch die hängen, die würden keine 5 Minuten hängen. Mhm. So, sagen wir es mal so. Und auch gestern bin ich auch ein bisschen durch die KTV gefahren oder auch allgemein so ein bisschen auch außerhalb Rostocks und da ist mir auch ganz toll aufgefallen, auch Plakate von der CDU sind in der KTV halt natürlich ganz doll beschmiert. Alle anderen werden irgendwie in Ruhe gelassen. Was ich so in der KTV und in der Stadtmitte viel sehe, ist so Plakate von der Linken oder auch SPD. Und dann bin ich außerhalb Rostocks unterwegs gewesen und da habe ich dann die ganzen AfD-Plakate auch erstmal gesehen, die auch außerhalb immer noch sehr, sehr hoch hingen.
Du, bei mir geht das schon im Hansaviertel los, ne? Ja. Ich gehe von der KTV über die Brücke und schwuppsiwupps ist die Plakatlandschaft eine ganz andere. Also ja. Interessant, ja?
Ja, also ich glaube, das hat aber jeder schon mitbekommen, also dieses es gibt so bestimmte Bezirke, da hängen irgendwie mehr Plakate als andere. So, jetzt war das natürlich ein tiefer Einblick in so die Technik der Wahl. Kommen wir aber jetzt zum vierten Teil von unseren ja, politischen Inhalten. Wer regiert denn aktuell in Schwerin und wer will ab dem 20. September 2026 das Ruder übernehmen?
Ja, aktuell wird Mecklenburg-Vorpommern von der sogenannten MV-Koalition regiert, einem Bündnis aus der SPD und der Partei Die Linken. Oder Die Linke. Ne? Das ist eine relativ seltene Konstellation in Deutschland. An der Spitze steht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD. Ihre Stellvertreterin und Bildungsministerin ist Simone Oldenburg von der Linken.
Ja, lass uns mal so die wichtigsten Parteien, ne, oder die bekanntesten Parteien, sage ich es vielleicht eher so, ihre Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern und auch ihre Spitzenkandidaten und vor allem auch die Programme nacheinander durchgingen. Fangen wir mit der SPD an.
Ja, gerne. Die SPD ist der absolute Platzhirsch im Land. Sie stellt seit 1998 durchgehend und ohne Unterbrechung in wechselnden Koalitionen den Ministerpräsidenten. Gegründet wurde der Landesverband am 9. März 1990 in Güstrow, obwohl die sozialdemokratische Tradition natürlich viel weiter zurückreicht. Nach dem Krieg gab es 1946 in der sowjetischen Besatzungszone die Zwangsvereinbarung mit der KPD zur SED. Heute hat die SPD in MV rund 2800 Mitglieder. Ihre Spitzenkandidatin ist natürlich wieder die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die auch im Wahlkreis 8 in Schwerin direkt kandidiert.
Und was steht so in dem Wahlprogramm? Das läuft ja unter dem Slogan gemeinsam voran, wobei das M und das V natürlich groß geschrieben
genau,
werden.
Für MV.
Hashtag gemeinsam
genau,
voran.
Für MV, ne, ganz kreativ, ja. Ja, die SPD setzt auf Kontinuität und Stabilität. Ihre Kernbereiche sind eine starke Wirtschaft, gute Arbeit, sozialer Zusammenhalt, der Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung sowie soziale Sicherheit. Auch Energie und Nachhaltigkeit spielen eine Rolle. Und in Bezug auf Europa sieht die SPD Brüssel vor allem als Partner. EU-Fördergelder sind für den ländlichen Raum und den wirtschaftlichen Strukturwandel im Land von enormer Bedeutung.
Und wenn wir uns mal den größten Herausforderer von der konservativen Seite anschauen, der CDU.
Ja, die CDU hat in MV ebenfalls eine lange Geschichte. Diese wurde am 5. Juli 1945 in Schwerin gegründet und nach der Wende am 3. März 1990 neu geordnet. Bei der allerersten Landtagswahl 1990 war sie sogar die stärkste Kraft und stellte mit Alfred Gomolka den ersten Ministerpräsidenten des Landes in einer schwarz-gelben Koalition. Später war sie Juniorpartner der SPD, aber seit 2021 sitzt sie in der Opposition und ihr Spitzenkandidat ist der CDU-Landesvorsitzende Daniel Peters.
Auch hier trägt das Programm den Titel M vorne, also MV vorne. Was fordern Sie?
Ja, Peters fordert einen klaren Politikwechsel aus der Mitte mit den Attributen Ordnung, Machbarkeit und Pragmatik. Die Schwerpunkte liegen auf Wirtschaftsförderung, massiven Bürokratieabbau, Unterstützung für Familienbildung und der Stärkung der inneren Sicherheit. In Richtung Europa fordert die CDU vor allem eines: weniger Regulierungswut aus Brüssel. Sie wollen, dass europäische Richtlinien so umgesetzt werden, dass sie die lokale Wirtschaft nicht mit Bürokratie erdrücken.
Und schauen wir uns mal den aktuellen Koalitionspartner an, die Linke.
Ja, die Linke hat tiefe historische Wurzeln in der SED, der DDR, die sich nach 1990 zur PDS wandelte und die ostdeutschen Interessen in den Mittelpunkt stellte. Im Jahre 2007 fusionierte die PDS mit der westdeutschen Protestpartei WASG zur heutigen Partei Die Linke. In MV war sie lange Zeit sehr stark, teilweise mit über 20%, verlor dann aber in den 2010er Jahren an Zustimmung. Trotzdem regierte sie seit 2021 mit der SPD. Spitzenkandidatin ist Simone Oldenburg.
Also das, ja, die Programmatik ist hier stark sozial fokussiert, könnte
Absolut,
man sagen.
Absolut, ja, genau. Soziale Gerechtigkeit steht über allem, höhere Löhne, bessere Renten, bezahlbares Wohnen und Chancengleichheit in der Bildung. Dazu kommen Themen wie Frieden, Antimilitarismus, Antifaschismus und die Gleichstellung der Geschlechter. Europapolitisch träumt Die Linke von einem sozialen Europa, das Mindeststandards für Arbeitnehmerrechte europaweit garantiert und sich gegen eine Militarisierung der EU-Außenpolitik stellt.
Das bringt uns jetzt zu einer der ja, spannendsten neuen Kräfte, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW.
Oh ja, aktuell ja auch wieder groß in den Medien vertreten, aber dazu könnte man noch mal eine eigene Folge machen. Ja, ist das BSW tatsächlich ein echtes Phänomen? Der Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern wurde erst ganz frisch im Dezember 2024 gegründet. In extrem kurzer Zeit haben sie kreisweite Strukturen aufgebaut und Bürgerbüros in Orten wie Wolgast, Parchim, Malchin und Wismar eröffnet. Spitzenkandidat ist Peter Schabbel, ein 59-jähriger Heilpraktiker aus dem Landkreis Ludwigslust, Parchim. Und übrigens ab dem Oktober 2026 wird das BSW nach einem Parteitagsbeschluss offiziell den Namen Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft tragen.
Okay, das BSW verbindet ja linke Sozialpolitik mit ja eher konservativen Elementen und auch einer sehr markanten Außenpolitik. Was steht denn da in Ihrem Programm?
Ja, die vier Säulen sind Frieden, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft und persönliche Freiheit. Sie fordern bezahlbare Energiekosten, die Stärkung des Mittelstandes, den Schutz heimischer Arbeitsplätze und den Abbau von realitätsferner Bürokratie für Landwirte. Aber das absolute Alleinstellungsmerkmal ist ihre Außen- und Europapolitik. Das BSW fordert ein eigenständiges, souveränes Europa und lehnt neue globale Blockkonfrontationen strikt ab. Sie plädieren auch für Diplomatie statt militärischer Eskalation und lehnen Waffenlieferungen konsequent ab. Für sie sollte die EU wieder mehr Kompetenzen an die Nationalstaaten zurückgeben, ja.
Und schauen wir mal so mehr auf die liberale Seite, die FDP.
Die FDP, ja. In Mecklenburg-Vorpommern wurde sie nach dem Mauerfall 1990 gegründet und fusionierte dabei mit liberalen Kräften der DDR. 1990 zog sie mit 5,5% in den Landtag ein und regierte zusammen mit der CDU. Danach folgte eine Achterbahnfahrt. Jahrelang war sie draußen, zog 2006 mit starken 9,6% wieder ein, flog dann 2011 wieder raus und schaffte es erst 2021 mit 5,8%. Dann schaffte sie wieder den Wiedereinzug, genau. Aber in den letzten Jahren gab es massive interne Konflikte. Nach dem Austritt von zwei Abgeordneten verlor die FDP 2024 und 2025 ihre offizielle Fraktionsstärke und ist im Landtag nur noch als Gruppe mit deutlich weniger Rechten vertreten. Ihr Spitzenkandidat für 2026 ist Professor Dr. Jakob Schirmer, ein Jurist und Hochschullehrer von der Insel Usedom.
Ja, also kann man auch deutlich sehen, die FDP hatte das jetzt wirklich auch in den vergangenen Jahren immer schwerer. Und gerade auch, ne, gab es ja Unstimmigkeiten in der Fraktion selbst, deswegen sind sie halt eben nicht mehr im 8. Landtag als Fraktion aufgestellt, sondern wie ja du jetzt eben auch gesagt hast, Jen, als Gruppe. Ist natürlich nochmal deutlich schwieriger. Was ist aber so die liberale Vision für MV?
Das sind Freiheit und Eigenverantwortung. Sie fordern eine starke Wirtschaft, Bürokratieabbau, Steuersenkung, Modernisierung und Verschlankung des Staates sowie eine massive Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung. Europa ist für sie der Garant für den freien Binnenmarkt und offene Grenzen, aber sie wehren sich gegen eine aus ihrer Sicht übermäßige Regulierung und Zentralisierung durch die EU-Kommission.
Schauen wir uns mal die Grünen an, Bündnis 90, die Grünen.
Ja. Der Landesverband wurde am 20. Juni 1993 in Güstrow gegründet, als Zusammenschluss von Bürgerbewegungen aus der DDR-Wendezeit und den westdeutschen Grünen. In MV hatten sie es immer schwer. Erst 2011 gelang der Einzug in den Landtag, 2016 flogen sie dann wieder raus und 2021 schafften sie es mit 6,3% und 5 Mandaten dann wieder zurück. Aktuell gab es erhebliche innerparteiliche Spannungen. Und im Frühjahr 2026 wurde die Liste neu aufgestellt. Spitzenkandidatin ist die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller, unterstützt von Constanze Oehrig und Ole Krüger.
Und das Programm trägt den Titel Klare Kante Zukunft.
Genau. Ihr absoluter Fokus liegt auf Umwelt, Klima und erneuerbaren Energien. Sie wollen Mecklenburg-Vorpommern durch den Ausbau von Wind- und Solarkraft zum Vorreiter für saubere Energie machen. Dazu fordern sie eine ökologische Landwirtschaft, faire Preise für Landwirte und den Schutz von Bürgerrechten. Europapolitisch sind sie die leidenschaftlichsten Befürworter einer starken EU. Sie sehen den Green Deal der EU als historische Chance, um Arbeitsplätze im Bereich der Nachhaltigkeit im Land zu schaffen.
Und schauen wir es uns schließlich auch mal an. Was sagt denn die AfD?
Ja, der Landesverband wurde am 21. April 2013 in Güstrow gegründet auch. Bereits 2016 feierte die AfD einen großen Erfolg, als sie mit tatsächlich 20,8% der Stimmen auf Anhieb als zweitstärkste Kraft in den Landtag einzog. Auch 2021 blieb sie trotz leichter Verluste eine dominierende Kraft. Co-Vorsitzende des Landesverbandes sind der Bundestagsabgeordnete Leif Erik Holm und Enrico Schuld. Leif Erik Holm wurde auch als Spitzenkandidat und potenzieller Ministerpräsident für die Wahl 2026 nominiert. Enrico Schuld steht ebenfalls ganz vorne auf der Liste.
Mit dem Slogan, unser Land zuerst, was sind denn da so die Ziele?
Ja, die Hauptthemen sind Sicherheit und eine drastische Begrenzung der Migration, inklusive strenger Grenzkontrollen und schnellere Abschiebung. In der Familienpolitik fordern sie ein höheres Elterngeld und einen Familienkredit. In der Bildung wollen sie den Erhalt besonderer Schultypen und mehr Lehrer. Zudem fordern sie die Abschaffung der Rundfunkbeiträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio und lehnen die Sommerzeitumstellung ab. Europapolitisch ist die AfD extrem skeptisch. Sie startete 2013 mit einer klar europaskeptischen Ausrichtung, lehnt eine stärkere europäische Integration ab und fordert eine Rückbesinnung auf nationale Souveränität. Ja, ja, das ist eine unglaublich breite Palette an politischen Entwürfen. Aber jetzt kommen wir im fünften Teil gerne zum absoluten Höhepunkt. Wer macht am 20. September 2026 das Rennen? Und da müssen wir uns die nackten Zahlen der Meinungsforscher einmal anschauen.
Ja, die Zahlen atemberaubend. Ich sage es einfach mal so, in welche Richtung können Hörer, Hörerinnen selbst entscheiden. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Wahlumfrage vom 13. August, die im Auftrag des Nordkuriers unter 1000 Wahlberechtigten durchgeführt wurde. Die haben wir jetzt einmal vor uns liegen. Ja, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, dann würde das Ergebnis wie folgt aussehen. AfD 36%. Im Vergleich zur Juni-Umfrage ist es noch 1% mehr. Die SPD auch 1% mehr, hätte dann 29% erreicht. Die Linke, CDU unverändert, 11% und 10%. Bei den Grünen haben wir noch einen Prozentpunkt mehr, die wären bei 5%. BSW hat 2 Prozentpunkte weniger, hat die 5%-Hürde nicht geschafft, wäre bei 4%. Unverändert mit 3%, aber auch diese 5%-Hürde nicht geschafft. Die FDP und ja sonstige haben dann minus 1 Prozentpunkt, sind dann auch bei 2%.
Okay, Amelie, wollen wir das mal historisch einordnen? Weil wenn wir diese Umfrage mit dem tatsächlichen Wahlergebnis vom 26. September 2021 vergleichen, sehen wir eine totale Verschiebung der Machtverhältnisse, oder?
Ja, ein politisches Erdbeben trifft das eher. gehen wir mal die Parteien im Vergleich zu 2021 durch. Da holte die SPD nämlich sensationelle 39,6% und jetzt liegt sie bei 29%. Also es ist ein brutaler Verlust von 10,6 Prozentpunkten. Und die AfD holte 2021 noch 16,7% und jetzt liegt sie bei 36%. Und das ist ein Zuwachs von 19,3 Prozentpunkten, also hat das Ergebnis also mehr als verdoppelt und ist mit Abstand dann jetzt die stärkste Kraft im Land. Und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr groß ändern, tatsächlich, bis zur kommenden Landtagswahl, auch wenn ich sehr hoffe. Aber ist nur meine Meinung. Die Linke stand 2021 bei 9,9%, liegt jetzt bei 11%, also ein leichtes Plus ist hier zu erkennen. Die CDU stürzt ab, also im Jahr 2021 ohnehin relativ schwache 13,3%, rutscht sie weiter ab auf magere 10%. Die Grünen verlieren ebenfalls von 6,3% im Jahr 2021, sinken sie halt eben auf die kritische Hürde von 5%. Die FDP, die halbiert sich fast von 5,8% im Jahr 2021, also auch schon da wirklich ne, kritisch, stürzt sie auf 3% und wäre damit klar aus dem Landtag raus. Und das BSW existierte 2021 nach gar nicht, liegt jetzt bei 4 Prozentpunkten und würde halt den Einzug Stand jetzt auch nicht schaffen.
Okay, da müssen wir unbedingt aber mal über zwei ganz spannende Trends sprechen, die man sieht, wenn man sich den Umfrageverlauf der letzten 2 Jahre anschaut.
Ja, schauen wir uns mal die Daten aus den Jahren 2024 und 2025 an. Da sieht man nämlich auch eine deutliche Entwicklung, nämlich zum einen den Absturz des BSW nach der Gründung des Landesverbandes Ende 2024 schoss das BSW in den Umfragen regelrecht durch die Decke. Also im September 2024 lag BSW noch bei sensationellen 17% und im Dezember 2024 waren es immer noch 16%. Selbst Anfang 2025 lag die Partei ja bei rund 10%, aber seitdem ging es kontinuierlich bergab. Über 7% im September 2025, 6% im Juni 2026 und jetzt im August 2026 liegt das BSW bei nur noch 4%. Also die Partei hat innerhalb von, 2 Jahren fast 3/4 ihrer Wählerzustimmung in MV verloren. Zum anderen aber sehen wir auch so die Erholung der SPD. Also die SPD war ja im letzten Jahr 2025 so in einem tiefen Tal, könnte man sagen. Im September 2025 lag sie in den Umfragen bei 19%, hat sich seitdem aber wieder deutlich erholt und ist auf 29% hochgestiegen, ist also wieder stabil, zweitstärkste Kraft, aber immer noch weit entfernt von ihren Werten aus dem Landesjahr 2021. Wir haben aber auch noch einen dritten Punkt, und zwar das ja doch konstante Hoch der AfD. Also die AfD liegt seit Ende 2023 stabil über der 30%-Marke und ihr Höchstwert lag im September 2025 sogar bei 38%. Und ja, mit den aktuellen 36% hat sie sich halt irgendwie auch oben festgebissen.
Das ist eine hochgradig explosive Mischung, Amelie. Aber lass uns doch mal koalitionsmathematisch kurz durchrechnen. Punkt vor Strich, drei im Sinn. Wie sieht das theoretisch eigentlich mit der Sitzverteilung im neuen Landtag aus, wenn wir die 5%-Hürde anwenden würden?
Ist relativ einfach, aber die Folgen sind kompliziert. Die Sitze werden unter den Parteien verteilt, die die 5%-Hürde überspringen. Stand jetzt wären das die AfD, die SPD, die Linke, die CDU und haarscharf auch die Grünen. Das BSW 4%, wir erinnern uns, und FDP mit 3, die fliegen raus. Und bei einer Parlamentsgröße von mindestens 71 Sitzen würde sich dann folgendes Bild ergeben, dass die AfD 28 Sitze bekommt. 23 Sitze gehen an die SPD. Die Linke und CDU hätten jeweils 8 Sitze und die Grünen 4 Sitze.
Okay, für eine Regierungsmehrheit braucht man also mindestens 36 von 71 Sitzen. Und jetzt die entscheidende Frage, Trommelwirbel, kann die aktuelle SPD-Linke-Regierung so weitermachen?
Also die aktuelle Koalition aus SPD und die Linke hätte dann zusammen nur noch 31 Sitze. Also ein klares Nein. Da würde dann nach aktuellen Umfragestatistiken zumindest die Mehrheit im Parlament fehlen. Und auf dem Umfragediagramm ist der Rahmen um diese Koalition halt rot gefärbt, also das Zeichen für keine Mehrheit mehr.
Okay, ich traue mich fast gar nicht zu fragen, deswegen frage ich für einen Freund, was für ein Regierungsbündnis oder welche Regierungsbündnisse wären denn dann überhaupt noch rechnerisch möglich?
Ja, ich traue mich auch fast gar nicht, das zu erzählen.
Bitte, bitte.
Die mathematischen Optionen, also Option 1, wir reden nur von Option, ob es wirklich so ist, ne? Wir reden wirklich, nagelt mich nicht fest, es sind mathematische Optionen. So, denkt dran, mathematische Optionen. Also Option 1, AfD und SPD. Zusammen hätten sie 51 von 71 Sitzen, also eine überwältigende Mehrheit von 71,8%. Politisch ist das natürlich völlig ausgeschlossen, also keine Partei will eigentlich mit der AfD koalieren und die AfD sieht die SPD auch als ihren Hauptgegner im Land an. Oder einen der Hauptgegner, sagen wir es mal so. Option 2, AfD und die Linke. Ja,
Ja, wir
gut.
sehen schon, Mathematik ist wirklich
Ja, also
Mathematik, ne?
deswegen sage ich ja mathematische Option.
Ja, ich glaube, jetzt versteht das auch jeder.
Ja, also so zusammen hätten die halt nämlich 36 Sitze, also so eine hauchdünne Mehrheit von 50,7%. Aber also wer es an unserem Lachen nicht verstanden hat, ne, politisch ist das absolut undenkbar. Option 3, AfD und CDU. Tatsächlich würden sie zusammen auf genau 36 Sitze kommen, also wieder diese 50,7%. Aber wird zumindest gesagt. Hier zieht die CDU eine strikte Brandmauer und, naja, schließt zumindest bis jetzt noch jede Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus, aber...
Gut, was man da so gerade in den Nachrichten hört.
Eben, ne? Also ihr verfolgt hoffentlich auch die Nachrichten, deswegen versteht ihr vielleicht gerade unser Grübeln, aber gut. Option 4, machen wir einfach mal weiter.
Ja, schnell weitermachen.
SPD, Linke und CDU ist so eine rechnerisch-politische denkbare Option ohne AfD-Beteiligung. Zusammen kämen sie nämlich auf 39 von 71 Sitzen, hätten 54,9%. Wäre eine sehr breite und auch sehr ungewöhnliche Allianz, aber ob die CDU und MV mit der Linken in eine Regierung geht, extrem umstritten, sagen wir es mal so. Also ganz eventuell haben wir auch noch eine fünfte Option, das kommt aber ganz drauf an, auch wie die Wahlergebnisse dann schlussendlich sind. Nach aktueller Rechnung würden nämlich wir leider nur auf 35 Sitze kommen, also 49,3% mit der SPD, der Linken und den Grünen. Da würde nämlich jetzt, Stand jetzt, ein einziger Sitz zur Mehrheit fehlen.
Okay, nur ein Sitz, das ist ja der absolute Wahnsinn und bedeutet, wenn die Grünen am Wahlabend unter die 5%-Marke rutschen oder wenn das BSW doch noch die 5% knackt, dann wirbelt das ja die gesamte Sitzverteilung und alle Koalitionsoptionen komplett durcheinander.
Ganz genau. Es ist ein echter Wahlkrimi und jede Stimme am 20. September zählt. Das sieht man auch nochmal ganz deutlich. Wir können uns auf jeden Fall sicher sein, die europapolitischen Beobachter in Brüssel, die werden diesen Wahlabend wirklich mit Argusaugen verfolgen. Denn ja, so ein starkes Abschneiden von ja europaskeptischen Kräften im Nordosten Deutschlands, das sendet natürlich auch ein starkes Signal in Richtung der europäischen Integration.
Was für eine packende Analyse. Wer hätte gedacht, wie viel Europa, Verfassungsrecht und administrative Finesse in dieser Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stecken?
Absolut. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Wahlkrimi dann am 20. September schlussendlich ausgeht, dann bleibt unbedingt auf unserer Frequenz. Wir werden natürlich die Ergebnisse mit euch direkt nach der Wahl auch irgendwie europapolitisch versuchen einzuordnen.
Ja, und wenn euch diese extra lange Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine tolle Bewertung auf eurer Podcast-Plattform da. Abonniert uns, Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren und teilt natürlich auch die Folge gern mit euren Freunden.
Bevor wir uns aber komplett verabschieden, auch nochmal Werbung. Und zwar haben wir am 3. September, also die Folge, wenn die rauskommt, habt ihr noch so eine knappe Woche. Da findet bei uns das politische Speed-Dating statt. Also da kommen Abgeordnete verschiedener Parteien zu uns ins Haus Europa, 3. September, 18 Uhr. Kostet auch nichts und da könnt ihr ganz ungezwungen mit denen ins Gespräch kommen, eure Fragen stellen, könnt euch da wirklich auch die Meinung verschiedener Parteien einholen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da teilnehmt, vielleicht auch gerade, wenn ihr noch nicht wisst unbedingt, wen ihr wählen solltet oder möchtet, vielleicht aber auch, wenn ihr einfach interessiert seid, auch trotzdem nochmal irgendwie mit anderen ins Gespräch zu kommen. Also ist für jedermann irgendwie was da. Genau, 3. September, 18 Uhr, so rum. Kommt gerne vorbei bei uns ins Haus Europa, Mühlenstraße 9. Eine kurze Anmeldung wäre vorher ganz schön, einfach damit wir wissen, mit wie vielen Leuten wir rechnen dürfen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr uns anruft oder uns eine E-Mail schreibt auf veranstaltungen@eiz-rostock.de oder ihr besucht unsere Website eiz-rostock und klickt da auf Veranstaltung und dann werdet ihr die auch schon finden, beziehungsweise wenn ihr die Website öffnet, kommt auch ein kleines Pop-up-Fenster, da müsst ihr nicht mehr auf Veranstaltung gehen und dann könnt ihr euch da eintragen. Wie gesagt, kostet nichts und dieses Anmelden dauert nicht mal eine Minute. Ja, lohnt sich. Okay, ansonsten unsere Grüße. Weißt du, wen du grüßen möchtest?
Ja, ich glaube, heute würde ich gerne meinen absoluten Lieblingspolitiker grüßen. Das ist nämlich Gregor Gysi. Also lieber Gregor an dieser Stelle, du hast mir das Du damals angeboten. Wir waren nämlich zusammen auf der Hochzeit von Klaus Wowereit. Nein, das stimmt nicht. Er war dort und ich habe dort an der Bar gearbeitet. Und wir haben uns richtig gut über Whisky unterhalten. Ja, tatsächlich, meine Grüße gehen raus an den für mich coolsten Politiker, Gregor Gysi. Gysi for President.
Mit seinem Energy.
Genau.
Ja. Ich grüße meine Kollegin und Freundin Lea. die jetzt auch mitten im Wahlkampf steckt. Auch ein kleiner Test, ob sie die Folgen hier überhaupt hört, ne? Also Lea, Grüße gehen raus an dich. Ansonsten verabschieden wir uns, sagen bis nächste Woche, und falls ihr uns zu sehr vermisst, könnt ihr uns ja auch immer auf unseren Social Media Plattformen begegnen, folgen.
Tschüss und au revoir.
Bis dahin, ciao.